Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Aus Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die sich stellten, als ob sie fromm seien, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten: Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwundern sich über seine Antwort und schwiegen.
Guten Tag, mein Name ist Markus Becher. Ich komme aus der EFG Oberkremer. Ich bin beruflich Krankenpfleger. Ich bin in der Altenhilfe tätig, leite einen ambulanten Pflegedienst, bin verheiratet, Vater von 4 Kindern. Und naja, aufgrund einer inneren Sehnsucht, mich näher mit dem Thema Lehre auseinanderzusetzen, durfte ich von Jürgen Fischer ein Seminar besuchen und darf dann heute hier stehen, darf das erste Mal eine Predigt halten und ja, ich freue mich über konstruktive Kritik im Anschluss, die dann hoffentlich diesen Bereich des Dienstes irgendwo verbessern. Der Text wurde gerade schon gelesen. Es ist der Text mit der Frage nach der Steuer. Und wir werden uns heute mit dem Thema auseinandersetzen oder ihr werdet es verfolgen dürfen. Es geht um Geld, Kuchen und Besitz. Also bleibt um die Uhrzeit und der Wärme gern konzentriert. Der Text handelt von einer Begegnung Jesu mit arglistigen Auflauerern, die ihn mit der Steuerfrage fangen wollten. Von der geschichtlichen Reihenfolge ist Jesus wenige Tage zuvor in Jerusalem eingezogen, mit Jubel und Hosianna-Rufen. Er ist auf einem Esel in die Stadt geritten. In Johannes 12, Vers 13 steht: Nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Im Namen des Herrn und König Israels wurde gerufen. Doch nicht alle freuten sich über sein Auftreten, denn je deutlicher Jesus öffentlich auftrat, wie beispielsweise durch die Tempelreinigung, desto größer wurde auch der Widerstand gegen ihn. Genau in diese Situation hinein berichtet dieser Predigttext von Menschen, die ihm gezielt eine Falle stellen wollen. Vers 20. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die sich stellten, als ob sie Gerechte wären, damit sie ihn bei einem Wort fassten, sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Es kommen Auflaurer, die sich stellten, als ob sie Gerechte wären. Lukas verwendet hier ein bemerkenswertes Wort. Es lohnt sich, kurz genauer hinzusehen, weil es uns etwas über diese Absicht verrät. Auf Altgriechisch wird das Wort ekkathetos verwendet. Es bedeutet der im Verborgenen Liegende. Also es beschreibt jemand, der sich heimlich einschleicht oder auflauert, um jemanden eine Falle zu stellen. Wer waren nun diese Menschen, die Jesus auflauerten? Matthäus ergänzt an dieser Stelle eine wichtige Information. In Matthäus 22, Vers 16 ist nämlich von Pharisäern und Herodianern die Rede. Also jüdischen, strengen, gesetzestreuen, die großen Wert auf die genaue Befolgung der Tora legten und königstreuen politischen Anhängern des Herodes, mit dem Ziel zu schaden und eine Falle zu stellen. Also gemäß dem Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die sich stellten, als ob sie Gerechte wären. Also die Heuchelei ist damit Kernmotiv der Pharisäer und Herodianer. Gemeinsamkeiten sind uns gar nicht bekannt, lediglich, dass beide Jesus als Feind sahen. Bei den Pharisäern aufgrund der jüdischen Gesetzesübertritte, weil Jesus beispielsweise am Sabbat geheilt hat. Und bei den Herodianern wegen des königlichen Einzugs in Jerusalem kurze Zeit zuvor und der Gefahr eines Aufstands. Besonders bekannt war der Aufstand des Judas, der Galiläer, um 6 nach Christus. Damals ging es auch schon um die römische Steuer. Viele Juden verbanden Steuerzahlung nämlich mit der Anerkennung fremder Herrschaft. Historisch standen die Römer und ihre lokalen Verbündeten damit ständig unter Spannung, weil es immer wieder jüdische Widerstandsbewegungen gab. Vor diesem Hintergrund wird dann verständlich, warum die nun folgende Frage so brisant ist. Vers 21. Und sie fragten ihn und sagten: Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Vers 22. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Auf den ersten Blick klingt das wie eine einfache Sachfrage. Tatsächlich steckt dahinter jedoch eine sorgfältig vorbereitete Falle. Es wird eine geschlossene Frage zur Herausforderung gestellt, also gibt es lediglich ein Ja oder Nein als Antwort. Das ist eine einfache Möglichkeit, um eine gezielte Antwort zu erhalten, als schnelle Faktenermittlung beispielsweise. Als offene Frage hätte man auch fragen können: Wie sollen wir als Volk mit der römischen Steuer umgehen? Eine gute Frage eines suchenden Pharisäers hätte auch lauten können: Wie verhält sich Gottes Herrschaft zur staatlichen Ordnung? Um eine andere Frageform noch als Beispiel zu bringen, wäre es auch eine Suggestivfrage, könnte man auch stellen. Ein wahrer Prophet würde doch keine Steuer an Feinde Gottes gutheißen, oder? Es wird ein Dilemma präsentiert. Die Fragesteller suchen keine Wahrheit, sie wollen Jesus in eine Falle locken. Egal wie er antwortet, nach ihrer Rechnung kann er nur verlieren. Genau das macht die Situation so spannend. Die Gegner glauben, Jesus in eine ausweglose Lage gebracht zu haben. Doch nun zeigt sich seine göttliche Weisheit. Wem wird denn Steuer entrichtet? In Israel dem König, also dem von Gott eingesetzten König und keinen Ausländern, Feinden oder Besatzern. Den Römern würde man dies dann zusprechen, also dass Herodes von Gott eingesetzt wäre. Als weitere Herausforderung befand sich auf dem römischen Denar ein Bild des Kaisers Tiberius mit der Inschrift Sohn des göttlichen Augustus, also Ti Caesar Divi Augustus. Wer das mal sehen möchte, ich habe hier ein Denar mitgebracht. Ist jetzt ein bisschen sehr klein. Er ist ungefähr so groß wie ein Daumennagel, aber vielleicht kann man nach der Predigt sich den mal anschauen. Mit der Aufschrift beansprucht der römische Kaiser also eine göttliche Würde. Es gibt aber nur einen Gott. Bei der Antwort ja auf die Frage, Steuern an den Kaiser zu geben. Würde dies ein Anerkennen der römischen Autorität geben? Es würde also keine Probleme mit den Herodianern geben. Aber es würden sich diejenigen distanzieren, die schon daran glauben, dass er der Messias ist. Das römische Joch wäre damit legitimiert. Die Pharisäer können ihn in diesem Fall im Tempel diffamieren, also schlecht machen. Wenn die Antwort Nein ist, also keine Steuern an die Römer zu geben, würde dies der Besatzer als Aufruf zum Aufruhr betrachten und dies notfalls mit Waffengewalt beenden. Es wäre ein Verrat an Pontius Pilatus, dem Statthalter in Jerusalem gewesen. Und wie ich vorhin schon mitteilte, gab es schon mal einen Aufstand wegen der Steuer. Die Pharisäer hätten damit dann auch das Problem mit Jesus beseitigt. Vers 23. Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen. Jesus lässt sich nicht auf das künstliche Entweder-Oder ein. Mit einer Gegenfrage öffnet er den Blick auf das eigentliche Problem. Dabei lenkt er den Blick zunächst auf etwas ganz Konkretes, auf eine Münze, die jeder kennt. Vers 24. Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er lässt sich einen Denar zeigen, also die damalige römische Währung. Wer die römische Währung benutzt, bewegt sich bereits innerhalb des römischen Herrschaftssystems und trägt diese Währung mit sich. Offenbar hatte Jesus keine römische Währung dabei. Ausgehend von dieser Münze formuliert Jesus nun eine Antwort, die bis heute zu seinen bekanntesten Worten gehört. Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Er antwortet auf die grundlegend gestellte Frage, die Gottes Anspruch und staatliche Autorität in rechtes Verhältnis setzt. Er unterscheidet zwischen unserem materiellen Lebensbereich und dem ewigen Reich Gottes. Vers 26. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fassen und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Sie geben auf, sie konnten trotz Hinterlist keine Falle stellen. An der Reaktion wird seine Autorität bestätigt. Die Fallensteller erkennen ihre Niederlage an und verstummen angesichts der Weisheit Jesu. Damit endet die Begegnung. Doch was bedeutet das für die eigentliche Botschaft des Textes? Erst die versuchte Täuschung, dann das Durchschauen, dann das Offenlegen und zum Schluss das Verstummen der Fallensteller. Diese Spannung löst sich nicht durch Offenlegen der falschen Prämisse. Jesus zeigt, dass die Frage falsch gestellt ist, weil sie Gottes Anspruch ausklammert. Also, Jesus durchschaut die Heuchelei der Auflauerer, antwortet so, dass Gottes Anspruch und staatliche Ordnung klar unterschieden, aber beide anerkannt werden. Damit stellt sich die Frage, wie wir als Christen heute mit diesem Spannungsfeld umgehen. Wie schon erwähnt, damals wurde die Steuer als eine Art Tribut an den Besatzer gezahlt. Beziehen wir das mal auf das heutige Leben. Was ist des Kaisers in unserem heutigen Leben? Und wir können das ja mal gemeinsam sammeln. Also ihr könnt das mal zurufen. Wenn ich das Wort verstanden habe, wiederhole ich es für alle. Was? Ja? Steuer. Ah, top. Da hat sich gar nichts verändert. Meldepflichten, schön, ja. Andere gesetzliche Verpflichtungen wie Eine Abgabe vielleicht noch oder so, ja. Also letztendlich auch das Gesetze einhalten, das Regeln befolgen, unsere Pflichten erfüllen. Das klingt irgendwie selbstverständlich, aber im Alltag geraten wir immer wieder in Situationen, in denen unser Gewissen herausgefordert ist. Heutzutage zahlen wir Steuern an unsere gewählte Regierung und erhalten damit auch unsere Behörden. Diese sorgen sich wiederum um unsere Infrastruktur, um die Sicherheit, um die Ordnung, um unser Bildungssystem und was mich beruflich ganz häufig tangiert, ist ja das Sozialsystem. Und doch haben wir in unserer Gesellschaft auch heute Gewissenskonflikte. Wir als Familie Becher haben vor circa 5 Jahren ein altes Bauernhaus in Schwante gekauft. Ein märkisches Mittelflurhaus. Wer das nicht kennt, das hat ein Satteldach, was sehr weit nach unten gezogen ist, vorn und hinten eine Tür. Und weil es ein Mittelflurhaus ist, ist es quasi in der Mitte ein Flur und von dort gehen die Zimmer ab. Das Alter des Hauses ist unbekannt, aber es gab Dachziegel, die von 1870 waren und daher schließen wir daraus, dass das Haus wahrscheinlich schon älter ist. Und wir erinnern uns halt an so manche Gespräche dann auf der Baustelle, so zwischen Bauschutt und Werkzeugen. Da kam dann doch die Frage, Sie brauchen doch keine Rechnung, oder? Und in dem Moment merkt man, jetzt geht es gar nicht um Geld. Jetzt geht es um Gewissen. Doch, sagen wir wollen eine Rechnung haben. Gerne schicken wir die Daten für den Rechnungskopf gern per E-Mail, sodass man den dann nur kopieren braucht. Weiter wollen wir die Personalkosten auf dieser Rechnung dann ausgewiesen haben, wieder aus Gründen für unser liebes Finanzamt. Das hat aber dann dazu geführt, dass Handwerker den Bauabschnitt gar nicht durchgeführt haben. Wenn Rechnungen über 8.000 Euro kamen und wir lasen, dass die Umsatzsteuer dann dazu geführt hat, dass die Rechnung bei 10.000 Euro dann landete, war das nicht leicht. Und dann gab es auch noch die Handwerker, die einem einredeten, dass niemand etwas davon hat. Nur der Staat bekommt mehr Geld und gibt es für, ich sag mal, die populistischen Themen, die gerade der Handwerker bewegt, die wurden dann genannt. Dafür gibt das aus. Und wir als Ehepaar mit mehreren Kindern und nur einem Gehalt haben verstanden, dass wir unserem Staat verpflichtet sind. Gott hat uns hierher gestellt, wir zahlen unsere Steuern, weil das zum Bereich des Kaisers gehört. Egal, ob es uns gefällt oder nicht. Wir wollen unser Gewissen nicht durch Steuerhinterziehung belasten. Wir wollen nach Gottes Vorgaben leben und nicht nur ein ruhiges Gewissen haben. Dabei haben wir immer wieder erlebt, dass Gott uns versorgt hat und wir keinen Mangel leiden mussten. Das ist natürlich nur ein kleines Beispiel, aber genau solche Situationen zeigen, dass Jesu Worte bis heute aktuell sind. Wir haben immer wieder als Christen in der Gesellschaft Gewissenskonflikte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei politischen Entscheidungen zum Erhalt von ungeborenem Leben ist es bei mir so. Oder bei politischen Entscheidungen zum Umgang mit Geflüchteten. Wobei es heute gar nicht um Grenzen des Gehorsams geht, sondern es sollten einfach nur Beispiele genannt werden um alltägliche Herausforderungen. Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus erkennt die weltliche Regierung an. An dieser Stelle könnte man leicht den Eindruck gewinnen, Jesus trenne zwei völlig voneinander unabhängige Bereiche. Kaiser, Gott, Religion, Welt, Glaube, Wirtschaft, Kirche, Staat. Ist das wirklich getrennt voneinander? Gibt es in unserem Leben als Christen geistliche und ungeistliche Lebensbereiche? Nein. Vielmehr ist es so, dass Gott, der Herr, über alle Lebensbereiche ist. In jedem Lebensbereich will ich so leben, wie es ihm gefällt. Jesus teilt Nachfolge nicht auf für bestimmte Lebensbereiche, sondern er will Zentrum in allem sein, Herr über allem. In Matthäus 28, Vers 18 lesen wir: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Deshalb geht es Jesus nicht darum, Gott aus bestimmten Lebensbereichen herauszuhalten. Vielmehr ordnet er alles unter Gottes letztgültige Herrschaft ein. Kein absolutes Herrschen, wie es die Römer beanspruchen. Jesus hat die Macht, aber er herrscht nicht über uns wie ein Besatzer. Auch die Regierenden heutzutage stehen unter Gottes Gesetz. Das ist unserer Regierung sogar bekannt, wird jedoch nicht immer beachtet. In der Präambel unseres Grundgesetzes steht: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Als Einleitung ist eine Präambel zu verstehen oder als grundlegende Absicht, weniger als verbindliche Selbstverpflichtung. Vers 25. Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jetzt kommt: Gebt Gott, was Gottes ist. Und nun stellt sich die entscheidende Frage: Was ist eigentlich Gottes? Bei der Münze ist die Antwort einfach. Sie trägt das Bild des Kaisers. An dieser Stelle lohnt sich ein genauer Blick auf Jesu Worte. Jesus sagt hier nicht einfach: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Im griechischen Text steht apodidomi. Das Wort bedeutet zurückgeben, erstatten oder dem Eigentümer zurückbringen. Man benutzt es, wenn eine Schuld beglichen wird oder wenn jemand zurückbekommt, was ihm ohnehin gehört. Jesus sagt also: Wenn ihr die Münze des Kaisers in der Tasche habt, dann gehört sie ihm bereits. Wenn ihr Steuern zahlt, gebt ihr ihm nur zurück, was er geprägt hat. Doch dann kommt der eigentliche Höhepunkt. Gebt Gott zurück, was Gottes ist. Und plötzlich geht es nicht mehr um Geld. Denn wenn die Münze wegen des Bildes dem Kaiser gehört, was folgt daraus für uns? Was trägt denn das Bild Gottes? Nicht unser Geld, nicht unsere Zeit oder Besitz, wir selbst. Darum geht es Jesus letztlich nicht zuerst um Geld. Er spricht über den Menschen, über die Frage, wen unser Leben gehört. Vielleicht hast du ein Gehalt, vielleicht eine Rente, vielleicht nur wenig Einkommen. Wann gibst du deinem Herrn, was sein ist? Manchmal helfen Bilder aus dem Alltag, um eine solche Frage greifbar danke, zu machen. Am Monatsanfang, wenn dein Gehalt gerade aufs Konto gebucht wurde, oder am Monatsende, wenn du feststellst, dass es ganz schön knapp in diesen Wochen aussieht, aufgrund von deinen wichtigen Themen. Kommst du in den Gottesdienst und sagst dir: Ich gebe in die Kollekte, was gerade in meinem Portemonnaie ist, obwohl wir in einem weitestgehend digitalen Zahlungswesen befinden. Wenn wir Gottes Bild tragen, dann betrifft Gottes Anspruch nicht nur unser Geldbeutel. Er betrifft unsere Gedanken, Beziehungen, Ehe, Entscheidungen, Zukunftspläne. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, auf den Gott keinen Anspruch hätte, denn wir gehören ihm. Mir wurde es mal an einem schönen, belegten Tortenboden erklärt. Ich liebe Erdbeerkuchen, am liebsten auf einem Tortenboden, vielleicht mit Vanillepudding noch unter den Erdbeeren, groß, rund und mit Tortenguss bedeckt. Vielleicht noch Sahnehäubchen im Kreis außen als Dekoration. Ich denke, ihr habt das bildlich vor Augen. Wenn Jesus heute beim Kaffeetrinken dein Gast wäre, würdest du das erste Stück von diesem Kuchen ihm anbieten? Würdest du deiner Familie und dir selbst zuerst geben und das letzte halb umgefallene Stück mit Krümeln ihm anbieten? Und vielleicht fragen wir uns dann, war denn das Stück eigentlich groß genug? Oder war es das schönste Stück? War genug Sahne drauf? Aber das könnte genau die falsche Frage sein. Denn Jesus sagt nicht, gib mir ein Stück vom Kuchen. Jesus sagt, gib Gott, was Gottes ist. Und da wird auf einmal klar, Jesus ist nicht der Gast am Kaffeetisch. Gott ist übrigens der Eigentümer. Also nicht des Kuchens oder des Tortenbodens mit Erdbeeren, sondern ihm gehört die ganze Bäckerei. Dabei geht es nicht um Geld. Das Prinzip können wir auch in anderen Gaben sehen, die uns anvertraut sind. Jesus fordert uns nicht zuerst zu einer höheren Spende auf. Er ruft uns dazu auf, ihm den Platz zu geben, der ihm zusteht. Denn wir tragen nicht das Bild des Kaisers, wir tragen das Bild Gottes. Wenn du wenig Geld verdienst, mit einer kleinen Rente auskommen musst, wenn du Schüler bist, dann hast du vielleicht andere Güter. Vielleicht hast du Spezialwissen, vielleicht hast du fachliche Expertise, eine Lebensweisheit, die das Reich Gottes braucht. Übrigens, danke Technik. Von der deine Gemeinde einfach profitieren kann. Denn vielleicht hast du ja auch ein anderes wertvolles Gut. Und das ist Zeit. Bietest du proaktiv deinen Diakonen den Wunsch an, dass du der Gemeinde dienen möchtest? Oder wartest du vielleicht auf den letzten Aufruf zu einem gemeinsamen Gemeindeeinsatz, bis in deinem Kalender dann doch ein anderer Termin steht, um dann nicht daran teilnehmen zu müssen? Jetzt könnte man denken, dann muss ich Gott wohl beweisen, dass ich ihm gehöre. Also ich muss mehr spenden, mehr dienen, mehr leisten, aber genau das ist ja nicht das, was Jesus sagt. Gott liebt uns nicht, weil wir ihm das erste Stück geben. Gott liebt uns nicht, weil wir besonders großzügig sind oder aufgrund unserer Leistung. Wir gehören ihm bereits. Er hat uns geschaffen. Wir tragen sein Bild. Also wenn wir auf Vers 24 zurückkommen und er sich den Denar zeigen lässt, an diesem Punkt öffnet Jesus die Tür zu einer viel tieferen Frage. Weil wenn die Münze dem Kaiser gehört, weil er den Kaiser abgebildet hat, was folgt daraus für uns Menschen? Also, welche Frage stellt Jesus, ohne sie auszusprechen? Wessen Bild trägst du? Es geht also nicht um Geld, nicht um Steuern, nicht um Rom, es geht um dich, denn du trägst das Bild Gottes. Darum gehört Gott nicht einfach ein Teil deines Lebens oder deines Sonntags oder der Kollekte oder des Dienstes. Du selbst gehörst Gott. In 1. Mose 1, Vers 27 steht: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also sind wir als Bild von Gott geschaffen, wir tragen das Bild Gottes. Und auf den ersten Blick ging es um Steuern und Geld in diesem Text, doch Jesus führt uns zu dieser viel tieferen Frage. Er spricht über die Frage, wem unser Leben gehört. Lassen wir Gott in unser Leben hineinregieren? Wir leben in dieser Welt und ich entscheide mich jeden Tag, wie ich mich vor meinen Kollegen oder gerade in meinem Alltag, wie ich mich auch jeden Tag vor meinen Kindern verhalte. Ist mein Handeln von Gott geprägt? Oder leben so, dass wir ein Teil leben wir so, dass wir ein Teil der Wirtschaft, der Gesellschaft und des Staates sind? Wir brauchen uns nicht abhängig machen von den irdischen Zielen, die an uns gerichtet werden. Wir dürfen uns von Gott leiten lassen, auf ihn hören und zum Ziel haben. Sein Reich hat Priorität. Jesus spricht nicht über Steuern, er spricht über Eigentumsverhältnisse. Du gehörst Gott. Wir sind auf Wachstum ausgerichtet in unserem Wirtschaftssystem. Das kann ein gefährlicher Götze sein. Es heißt gern dieses höher, schneller, weiter, mehr. Unserer Gesellschaft fehlen ab und zu Persönlichkeiten mit klaren Standpunkten, denn wir scheuen uns davor, vor den Nachteilen, wenn wir die Standpunkte vertreten. Ehrlichkeit. In dem Beispiel ein Handwerker, der ehrliche Kostenvoranschläge macht und Rechnungen schreibt. Liebevolle Fragen. Zum Beispiel, wie es einem geht, wenn man feststellt, dass die Kollegin zuletzt krank war. In meinem Leben ist es häufig, räume ich meinem Kind genug Zeit ein und habe die Geduld aufzuessen, also dass mein Kind aufessen kann, weil mein Kind einfach so einen erheblichen Redebedarf hat und kaum zum Kauen kommt. Wer ist noch wach? Wir kommen zum Landeanflug. Jesus hat die Heuchelei seiner Gegner entlarvt. Er hat gezeigt, dass staatliche Autorität ihren Platz hat. Doch letztlich gehört unser Leben nicht dem Staat, nicht dem Arbeitgeber oder uns selbst, denn wir gehören Gott. Wenn ich mir den heutigen Text so auf mich wirken lasse, dann stellt sich vor allem die Frage, lassen wir Gott oder lasse ich Gott in mein Leben hinein regieren? Dieser Text endet nicht mit einer politischen Aussage, er endet mit einer persönlichen Herausforderung an jeden von uns. Am Ende geht es nicht darum, wo du wie viele Steuern zahlst oder wie viele Stunden Ehrenamt angemessen sind. Es geht um etwas viel Tieferes, nämlich um unsere Herzenshaltung. Dein Verhalten, deine Verantwortung in dieser und für diese Welt. Er hat gezeigt, dass wahre Gerechtigkeit in der richtigen Anerkennung sowohl göttlicher als auch staatlicher Autorität besteht. Gottes Reich hat immer Priorität. Machst du dir so viele Gedanken darüber, hier noch effektiver für Wachstum zu sorgen, wie du es mit anderen Bereichen deines Lebens machst? Beides hat seinen Raum. Aber in allem sollte unser Leben Gottes Herz widerspiegeln. Wie gehst du mit deinen Kollegen um, mit deinen Kindern, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit? An unserem Lebensstil wird man uns erkennen und wir widerstehen dann auch den Auflauerern in unserem Leben. Geb daher Gott, was Gottes ist, oder wörtlich übersetzt, gebt daher Gott zurück, was Gottes ist. Lässt du Gott in dein Leben regieren?
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.